Frau Kobelt-Neuers hat eben von ihrem Sohn gesprochen und gesagt, er fühlt sich wie so ein Ausstellungsstück. Geht es Ihnen das auch so?
Ausstellungsstück? Nein. Ich genieße irgendwie, sagt man mir nach, Ruhm an der Schule. Also,
toll. Man kann es auch positiv finden, ja genau.
Ich fühle mich geehrt, das fühle ich nicht.
Sie machen ja ganz viel Musik an dieser Schule.
Ja.
Mhm. Hat Ihnen das geholfen auch so ein bisschen? War das so ein Eintritt auch in diese Regelschule?
Inwiefern geholfen?
Ja, also dass Sie da einfach ein Feld für sich entdeckt haben.
Ach so, ja, sicher, klar, natürlich. Denn in meiner Grundschulzeit wurden meine Fähigkeiten nicht gefördert.
Das heißt, man hat das gar nicht erkannt, oder wie muss man sich das vorstellen?
Ich schon, aber meine Lehrer nicht.
Sie konnten es aber auch nicht sagen. In der Grundschule ist es
doch,
schwierig, ne?
Doch, ich konnte es schon sagen, aber die haben mich dann belächelt.
Ah, okay. Das heißt, das passiert durchaus auch, dass man als behinderter Mensch nicht richtig ernst genommen wird.
Ja, zum Teil. Aber den beweise ich dann schon, dass das nicht so geht bei mir.
Das finde ich interessant, aber wenn Sie sagen beweisen, ist das so ein bisschen, ich habe ja eben meinen Kassier auch gefragt, ob er da sich unter diesem Leistungsdruck sieht. Ist das für Sie auch so?
In der Schule? Nein, also musikalisch sicher nicht. Denn ich bin der einzige Schlagzeuger in der Schule. Also habe sozusagen einen, ich sag mal, goldbestückten Thron wie Ludwig der 14. Scherz. Aber nee, also Leistungsdruck, nein.
Also, dass Sie nicht meinen, Sie müssen jetzt auch eine Norm erfüllen?
Den Druck, den mache ich mir selber, dass ich selber sage, ich will da hin und ich muss da auch hin und ich mache alles, um da hinzukriegen.
Das ist auch so ein positiver Ehrgeiz. Sie wollen ja studieren, nicht wahr?
Ja, weiß man nicht wo, aber ich mache gerade die Aufnahmeprüfungssachen.
Genau, ich habe ihn nämlich angerufen, hat er mir erzählt, er kommt gerade von der Aufnahmeprüfung.
Die war hier
in Stuttgart, genau, bei der Musikhochschule. Gut gelaufen? Da drücken wir die Daumen auf jeden Fall.
Vielen Dank.
Gut, erst das mal so zur Einstimmung, damit geht man gleich weiter. Denn er genau hat seinen Klassenkamerad mitgebracht, Maurizi, oder wie ist
das? Also eigentlich, auf Polnisch wird es Moritz ausgesprochen, aber Maurice.
Genau, Maurice. Maurice Latowski, Sie gehen beide zusammen in eine Klasse. Wie haben Sie denn den Max erlebt, als der bei Ihnen in die Schule kam?
Ja, also wir sind ja seit der 5. schon zusammen in dem Musiktool von Anfang an. Und also ich muss sagen, also für mich war es wirklich und ist immer noch eine sehr positive Erfahrung und dass ich überhaupt Max kennengelernt habe.
Ja, vielen Dank.
Das ist wirklich schön.
Das glaube ich Ihnen jetzt gerne, aber ich hätte doch ganz gerne mal gewusst, wie das war. Als der Max in die Klasse gekommen ist, den ersten Tag, wie war das?
Also ganz genau weiß ich nicht mehr. Das ist schon so lange her, aber ich weiß, dass es am Anfang nicht ganz leicht war. In der 5. Klasse war man ja auch noch jünger und war noch nicht ganz so, nicht ganz so reif.
Und
Max war auch noch anders.
Ja, das stimmt. Ich glaube 180 Grad, ne?
Ja, also das ist ja auch eine, sozusagen, wir sind mit ihm zusammen auch, also in der Entwicklung durchgelaufen.
Aber jetzt nochmal kurz zurück, bevor wir das alles gleich nochmal aufdröseln, aber das war am Anfang nicht so leicht, haben Sie gesagt. Was war denn dann nicht leicht?
Es war halt eine neue Situation. Also ich zumindest
habe...
Ja, für mich war das neu. Ich hatte davor...
Für mich auch. Das kann ich eindeutig beipflichten. Also.
Also nicht, keinen Kontakt mit Behinderten. Mhm. Und dann ab der 5. Das war halt eine neue Erfahrung und man musste sich erst dran gewöhnen.
War das so ein bisschen auch so Scham? Ich weiß nicht, was ich sagen soll, ich weiß nicht, wie ich umgehen soll.
Ja, das war das. Ja. Also ich wusste nicht immer ganz genau, wie man sich benehmen soll. Weil man hat gemerkt, dass es eine andere Situation ist. Es ist irgendwie anders. Es ist leider so, dass man das so fühlt. Obwohl ich finde jetzt im Nachhinein, dass man das eigentlich nicht so machen sollte. Denn
es dauert. Wahrscheinlich ist es genau dieses, was wir eben gehört haben. Da läuft im Kopf erstmal dieses Unterscheidungsmerkmal an.
Ja, das kommt automatisch. Ja.
Und den Mensch sieht man erstmal viel später erst. Ja. Max, Sie haben gesagt, für Sie war es auch schwierig.
Am Anfang, ja.
Was war da besonders schwierig? Sie kamen ja von der Grundschule, von der Sonderschule also auch.
Ja, da waren 6 Leute in der Klasse mit mir und im Moll waren es 32, also 5-mal so viel.
Ja, okay, Wahnsinn, ja.
Und sowas kannte ich nicht. Und ich hatte da so Züge von einem, ich sag mal, tyrannischen Menschen. Und, das bereue ich zutiefst heute. Und,
ja, tyrannisch ist, glaube ich, jetzt sehr selbstkritisch, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Aber ich denke mal, es ist natürlich auch eine wahnsinnige Herausforderung, jetzt in so einem großen Klassenverband zu bestehen.
es war nicht sehr einfach, sage ich mal so, aber sobald die werten Damen und Herren mich akzeptiert hatten, ging's.
Haben Sie diese Ablehnung auch gespürt dann? Oder die Unsicherheit?
Die Unsicherheit auf jeden Fall immer. Also am Anfang. Ablehnung nicht direkt von 2, 3 Leuten vielleicht, aber sonst.
Wie sind Sie denn damit mit umgegangen, also mit dieser Unsicherheit? Haben Sie das zu Hause thematisiert?
Ich habe mit meinen Eltern nicht über die Schule geredet.
Ah, okay.
Nur mit meiner Psychologin, weil die halt...
Sie betreut
ja.
Hat? Ah, gut. Was hat die gesagt?
Ja, die hat gesagt, dass das klar ist, wenn man vom... Ich sag jetzt mal, vom Teich ins Meer geschossen wird, sozusagen, von der Klassengröße her. Ne?
Mhm. Man muss erstmal schwimmen lernen, sozusagen.
Ne? Ja, nochmal, wieder. Ja.
Okay, sich freischwimmen.
Ja.
Gut. Dankeschön erstmal soweit. Dann wollte ich ganz gerne noch vorstellen, hier in unserer Runde haben wir noch den Fabian Dönisch aus Schrutzberg, kennen Sie. Mhm. Und Sie besuchen eine Schule für Körper- und geistig behinderte Schüler in Wörth und stecken also ähnlich auch wie der Max Kühner in so einer Übergangsphase jetzt gerade, wo Sie sich auf den Beruf vorbereiten. Also was können Sie uns das ein bisschen erzählen? Sie sind in einem Praktikum, was machen Sie da gerade?
Da mache ich gerade eigentlich sowas wie ein Springer für die Sachen, die es keine Leute zum Einstellen gibt, weil diese Sachen nicht immer getan werden müssen.
Also Sie sind, wir hatten ja auch schon miteinander gesprochen, in einer Firma, die T-Shirts,
ja.
Großhändler für T-Shirts ist ja. Das, nicht wahr? Und da arbeiten Sie als Springer.
Ja.
Was müssen Sie konkret machen?
Ich mache zum Beispiel für die Leute dann den Müll weg oder helfe Sachen, wo halt mal jemand gebraucht wird, wo man zum Beispiel normalerweise niemand braucht, weil es normalerweise alles funktioniert. Aber wenn es nicht funktioniert, dann tue ich da halt aushelfen.
Mhm. Gibt es da auch in dieser Firma auch noch andere Menschen, die ein Handicap haben?
Also zumindest keins, wo man so ansieht.
Ja, das heißt, da würde ich auch nochmal nachfragen, so ähnlich wie das bei den beiden war, wie haben so Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter da in der Firma, wie reagieren die auf Sie?
Also, das finde ich da ganz toll, weil ich habe auch schon woanders Praktika gemacht, da ist man immer so abgestempelt worden, Behinderter, also so in so eine Schublade gekehrt, den wollen wir jetzt nur mal beschäftigen, dass wir ihn beschäftigt haben, weil nachher kommt er eh nicht zu uns. Und da habe ich das Gefühl ja gar nicht, weil die für mich ja einen Arbeitsplatz einrichten wollen. Da bin ich dann nicht einer, der behindert ist, sondern da bin ich dann einfach ganz normal, dann böhnisch, wie ich es eigentlich auch sein will, so wie jeder andere Mensch auch.
Also ein vollwertiges Mitglied ja. Dann in dieser Gemeinde ja. Sozusagen. Wie sind Sie denn von Ihrer Schule auf dieses Praktikum vorbereitet worden? Haben die Ihnen geholfen?
Eigentlich bin ich auf das Praktikum so gar nicht vorbereitet worden, weil es hat sich sehr schnell ergeben. Mein Papa ist von der Chefin da angesprochen worden, weil mein Papa Haus- und Gartenpflege macht. Eigentlich macht das meine Mama und das schafft mein Papa mit. Und da ist mein Papa von der Chefin angesprochen worden, ob ich nicht mal bei ihm ein Praktikum machen könnte. Sie brauchen eigentlich jemand zum Brand abräumen, wo sortiert werden soll. Und ob das was für mich wäre. Und das mache ich dann unter anderem Kartons sortieren noch und das wollen sie halt versuchen auszubauen, dass es ein richtiger Arbeitsplatz werden kann und wird.
Also die Perspektive ist ein ganz normaler Beruf, von dem sie dann auch selbstständig sich ernähren können und leben können.
Genau.
Das ist sozusagen das Endziel. Ja. War das auch Ihr Wunsch, also das hat sich jetzt zufällig ergeben, weil diese Unternehmerin da ihren Vater angesprochen hat, aber war es auch Ihr Wunsch, Ihr Berufswunsch?
Also mein ursprünglicher Berufswunsch war irgendwas mit Elektronik zu tun. Aber das hat dann nicht so funktioniert und habe ich gesagt, es muss zumindest mit Metall und Holz zu tun haben. Und als ich da jetzt Praktikum gemacht habe, hat sich das so ganz halt geändert. Also mir ist es eigentlich egal, mit was für Materialien das so ist. Die Leute müssen nett sein. Es muss vor allem machbar für mich selber sein, dass ich das auch bewältigen kann, die Arbeit, dass es auch funktioniert.
Sie haben gesagt, Ihr Berufswunsch war eigentlich etwas mit Elektronik zu machen. Haben Sie das auf der Schule auch schon mal so artikuliert, den Lehrern gesagt, ich würde gerne so was
ja,
Technisches machen?
Schon.
Und haben die Ihnen irgendwie helfen können oder was anbieten können?
Ja, deswegen habe ich in die Richtung hauptsächlich mal Praktikas gemacht.
Also da gab es eine Unterstützung.
Ja, ja.
Aber dann haben Sie entschieden, aufgrund der Erfahrung, der Berufserfahrung, ist es doch nichts für mich, für Sie.
Ja. Es wäre was für mich, aber ich habe keine Leute gefunden, bei denen ich arbeiten möchte. Also das war dann so immer, da wo ich hingekommen bin, wo ich leicht ein Angebot bekommen habe, da waren dann halt die Leute sehr unfreundlich und so Sachen.
Okay. Aber auf Ihrer Schule jetzt, dieser ist ja auch eine Sonderschule, ja. Haben Sie schon die Unterstützung auch bekommen?
Ja.
Gut. Da gehen wir da gleich nochmal drauf ein. Dankeschön, erstmal Herr Böhnisch. Und jetzt möchte ich mal weitergehen. Neben Ihnen sitzt der Pierre Meyer. Er ist aus Stuttgart und arbeitet in der Tagesförderstätte des Körperbehindertenvereins in Stuttgart. Herr Meyer, könnt ihr uns auch ein bisschen beschreiben, was Sie da ganz genau machen?
Also, ich würde das keine Arbeit mehr machen. Nur diese, da ketzen sich an. Ich sag mal, das ist die Betreuung für Menschen, die nicht arbeiten. Und das Problem an der Betreuungsform finde ich, dass wir dann keine Sachen produzieren können. Ja, es sind ja keine Werkstatt, sozusagen haben wir auch keinen Urlaubsanspruch. Wir können uns nicht krankmelden, weil Krankmeldungen gelten nicht, weil wir nicht Arbeitnehmer sind. Ja. Wir haben eine Regelung von 30 Tagen und 4 Tagen. Und wenn die weg sind, dann ist unser Krankheit, Urlaub ist weg. Und also es gibt zwar noch 4 Wochen Dienstage, wie eine Stadt Stuttgart vorschreibt, aber die können wir nicht selbst bestimmen.
Dann nochmal fragen, Herr Meyer, Sie haben gesagt, Sie sind sozusagen keine richtige Arbeit, es ist eine Betreuungsform für Menschen, die nicht arbeiten können.
Es sollte eigentlich eine Tagesform geben.
Fühlen Sie sich da unglücklich?
Ich fühle mich da nicht wohl.
Warum?
Warum? Weil ich einfach finde, dass behinderte Menschen, die körperbehindert sind und die ich auch lernbehindert sind, nicht in eine Einrichtung stecken können oder solche, wo so viele Menschen sind, wo sehr, sehr schwer behindert sind. Ja.
Also Sie fühlen sich da so ein bisschen drauf?
Die meisten Menschen doch nicht unterhalten. Ich leide unter den Schicksal der Menschen, weil ich ein Mensch bin, der sehr feinfühlig ist. Und es gibt da echt sehr viele Menschen, die ein sehr großes Schicksal haben, wo ich rausgehe und sage, Meier, du bist gesund. Seit wo? Jammer nicht. Ja, mir geht's gut. Das sage ich als Rollstuhlfahrer, der auch 24 Stunden, der auch auf Hilfe angewiesen ist, was es Klo angeht, was es Essen angeht und so. Aber das hat die Leute noch teilweise von Behinderungen haben. Ganz schlimm. Also für uns auch für mich, das zu ertragen.
Sie fühlen sich da sozusagen rausgenommen aus der Gesellschaft.
Ja, ja.
Abgestellt
irgendwo. Ich bin einfach zu schwach, um in einem ganz normalen Betrieb zu arbeiten, aber auch zu staunen für die Tagesstätte. So. Also für mich gibt es keinen Platz in der Gesellschaft.
Aber wir müssen auch sagen, Sie leben sehr selbstständig.
Ich lebe sehr selbstständig.
Eine eigene Wohnung?
Ich habe eine eigene Wohnung, da muss ich dann aber auch dazu sagen. Und das weiß ich auch. Das war sehr viel Glück. Weil das einzige Wohnprojekt in ganz Stuttgart ist, das so geführt wird, auf Selbstständigkeit, auf Eigenbestimmung, auf Selbstbestimmung. Und dieses Wohnprojekt geht vom KBV aus, also vom Bildungsverein Stuttgart.
Sie kommen da gut allein zurecht und das ist Ihnen auch wichtig.
Ja, ich will mich da super wohl. Was der Nachteil ist, in dieser Einrichtung finde ich, aber da kann der KBV wenig selber dafür machen, weil das ist wieder eine Sache, die wieder vom Geld abhängig ist. In dem Mietvertrag, dieser Bund steht drin, solange ich vom KBV betreut bin, muss ich einer Arbeit nachgehen. Und das heißt, also ich muss tagsüber wechseln. Und das Problem, was ich in der Tagesstätte habe, das habe ich Ihnen ganz ehrlich und vielleicht erfreut Sie das jetzt. Aber was ich nicht gut finde an dieser Einrichtung ist, die ist auch ein KBV, aber bis so, dass ich da keinen Anspruch habe auf eine Pension, auf eine Rente. Also das heißt, ich muss da hochgehen, bis ich praktisch 90 bin und aus dem Schulfall oder Ich bin pflegebedürftig und muss nicht pflegen.
Bis dahin ist ja noch eine ganz lange Zeit. Da kann sich ja noch ganz viel entwickeln.
Ja, aber im Moment ist es doch. Oh,
im Moment ist es sicherlich ein Missstand. Ja. Ich wollte gerne noch mal die Runde weiter vorstellen, und zwar noch an die beiden kommen, und zwar Nadja Vasquez. Sie ist auch Schülerin, 12. Klasse jetzt, genau, 12. Klasse. Sie besuchen das Heinrich-Heine-Gymnasium. Wie war das bei Ihnen? Also was verbindet Sie mit dem Thema Menschen mit Behinderung, weil sie gehen ja auf eine ganz normale Schule, also da sind ja auch keine, normale Schule, sage ich schon, Regelschule, also wo keine Menschen mit Behinderung dabei sind.
Also jetzt nicht direkt in meiner Klasse, aber es gibt einen Rollstuhlfahrer in, ich weiß nicht, in der 7., 8. Klasse, wo wir dann auch so einen Lift haben für die Treppe. Und ich persönlich, ich habe auch einen Onkel, der geistig behindert ist, also von dem her bin ich auch irgendwie mit Menschen mit Behinderung eigentlich aufgewachsen.
Also das ist schon, ist für Sie ein Thema, das eine gewisse Normalität hat, einfach.
Ja.
Aber Sie haben sich ja mit diesem Thema nochmal insofern befasst, weil, also mit dem Thema Inklusion, weil Sie eine Landtagsdebatte verfolgt haben. Wie war das? Da geht es ja um die Abschaffung der Sonderschule.
Ja, es war interessant, mal die unterschiedlichen Meinungen zu hören. Ich meine, an jeder Meinung ist irgendwie was Wahres dran, deswegen finde ich es auch so schwierig, die geeignete Lösung zu finden. Aber ich finde, man sollte nicht klar sagen, es soll keine Sonderschulen geben. Das wurde halt auch thematisiert dort, weil es einfach auf jeden Fall eine Einrichtung geben sollte. Auf Sonderschulen gehen ja auch nicht behinderte Kinder. Eine Einrichtung geben sollte, die halt der Leistung entspricht von der Person. Also dass es angepasst ist für jede Person, also als Individuum.
Aber wie haben Sie denn diese Debatte erlebt? Also zum Beispiel das Stichwort Inklusion. Ich glaube, für viele von Ihnen hier ist das ganz selbstverständlich. War das für Sie auch so selbstverständlich?
Das wurde jetzt gar nicht so thematisiert. Es wurde halt allgemein drüber gestritten, sage ich jetzt schon fast, ob eben Sonderschulen abgeschafft werden sollen oder ob sie eben erhalten werden sollen. Also
ist das so eine eher theoretische Reflexion gewesen, wissenschaftlich, oder waren da zum Beispiel auch Betroffene beteiligt?
Nee, also da waren keine Betroffenen.
Dann darf ich nochmal einen weitergehen. Neben Ihnen sitzt der Raphael Eberlein, der ist vom Max-Alt-Gymnasium in Stuttgart. Haben Sie auch diese Landtagsdebatte verfolgt?
Nee.
Sie waren bei dem Interview dabei, der Landesverband geführt hat. Nämlich, und zwar war da die Fragestellung, was ist die richtige Schule? Sonderschule oder ja dann doch wieder sozusagen eine integrative Schule oder die Schulform eben Inklusion als Perspektive. Wie kam es dazu, dass Sie bei diesem Interview mitgemacht haben?
Nee, also ich habe davon mitbekommen. Da habe ich mir auch Gedanken gemacht, weil ich habe einen sehbehinderten Freund und war auch schon bei dem mit in der Schule. Und dann habe ich mir jetzt einmal angeguckt, wie die Unterricht machen und so, ja, und dann habe ich mir Gedanken darüber gemacht und habe ich gedacht, ja, dann mache ich da natürlich mit bei so einem Interview.
Sie haben gesagt, also Sie haben Kontakt gehabt, ein sehbehinderter Freund, bei dem waren Sie auf der Schule, so als so Besuch, so ein Tag,
genau,
oder
ja.
So. Wie war das?
Also ich fand es sehr interessant, weil...
Und was war das für eine Schule noch?
Das war eine Schule für Sehbehinderte, das war getrennt in Hauptschule und Realschule. Ja. Und ich fand es eigentlich ziemlich interessant, mal zu sehen, wie die Lehrer den Unterricht gestalten für sehbehinderte Schüler.
Was haben wir da entdeckt für sich, was da neu war?
Also war ziemlich interessant, weil jeder Schüler hat einen Computer für sich alleine. Und dann gibt es welche, die stärkere Sehbehinderung haben. Die haben dann noch extra Gerätschaften, zum Beispiel einer hat einen großen Bildschirm über seinem Platz, wo dann er Blätter drunter legen kann, das ist halt 10-mal vergrößert, damit er das besser lesen kann. Ja, und dann gibt es halt diejenigen, also die besser sehen können als die anderen, und die sind halt eingestuft, wo die auch dann sitzen in der Klasse.
Und gab es auch so ungefähr auch einen Rückbesuch? Also haben diese sehbehinderten Kinder auch Sie auch mal ihre Schule?
Nee, nur halt mein Freund, der war bei uns mit dem Unterricht dabei.
Was hat er da für eine Erfahrung mitgenommen oder was hat er gesagt?
Ja, also er war früher auch auf einer normalen Grundschule, also für eine Regelgrundschule, und da wurde er gemobbt. Und deswegen ist er überhaupt erst auf so eine Sehbehindertenschule gegangen, also Schule für Sehbehinderte.
Er wurde gemobbt? Können Sie das beschreiben, was da passiert?
Ja, also es war so, er war halt spezielle Brille und er hat auch ein Fernglas in der Klasse gehabt und so ein Kristall wie eine Lupe, und haben halt die Kinder immer gehänselt. Und damit kam er nicht klar. Und dann hat er gesagt, nee, geht lieber auf Schule für Sehbehinderte.
Und dann haben die Lehrer auch nicht eingegriffen oder so?
Nö.
Also das gibt es offensichtlich auch noch zu Kauf, dass halt nicht behinderte Kinder gar nicht damit umgehen können, wenn behinderte Kinder aber einmal in ihrer Schule sind. Ja, Frau,
was? Ja, ich glaube, das ist auch eine Frage vom Alter. Also gerade in der Grundschule, also Kinder können schon gemein sein, aber ich glaube halt auch einfach, dass es daran liegt, dass sie nicht richtig einschätzen können, viele, wie das auch den Betroffenen dann wirkt. Also dass sie nicht so richtig das einschätzen können, was sie damit anrichten. Ich meine, ich habe persönlich auch Erfahrungen damit gemacht, aufgrund, also ich bin jetzt nicht unbedingt die Größte, Und da hat man schon auch gemerkt, da wurden auch mal Sprüche abgelassen. Aber man merkt halt einfach, zum Beispiel, wenn ich heute noch mit jemandem in der Klasse bin, die damals sowas gemacht hat, dass die dann sagt, ja, es tut mir leid oder so. Also ich glaube, die Einsicht kommt dann auch später. Und deswegen finde ich auch, dass es besser ist, wenn man also später die behinderten Schüler integriert. Weil ich glaube, es kann schon zur Ausgrenzung kommen. Also Kinder können wirklich also gemein sein, das ist halt wirklich so. Aber ich glaube halt einfach, dass es daran liegt, dass sie es wirklich nicht richtig einschätzen können, was sie damit auslösen.
Ich glaube, noch mal ganz wichtiger Hinweis in der Debatte. Es soll ja eigentlich darum gehen, Bildung für alle. Das so die Vision ist vielleicht, Sonderschulen abzuschaffen. Nichtbehinderte und behinderte Kinder sollen zusammen leben, zusammen lernen. Inklusion statt Ausgrenzung. Wir haben ja ganz viel gerade davon gehört. Das sind so die beiden Pole dieser Debatte. Vielleicht darf ich Sie einfach mal fragen, ich fange mal bei Herrn Krasier an, wie stehen Sie dazu?
Abschaffung von der Schule, so Stichwort.
Zum Beispiel, ja.
Also ich bin nicht dafür, das sage ich definitiv, weil einfach, das ist meine Biografie. Ich habe sehr viel Unterstützung von den Sonderpädagogen bekommen, auch nicht nur jetzt im schulischen Bereich, also Noten, ja, ob ich jetzt ein 2 oder ein 3 in Mathe hatte, das ist sehr letztendlich egal, aber ich habe auch sehr viel lebenspraktische Dinge auf den Weg mitbekommen. Das waren so Kleinigkeiten. Das sieht man mir heute, denke ich mal, wenn man mich so redet, nicht an. So, wie fahre ich mit der U-Bahn? Ja, wie komme ich in die Stadt? Wie orientiere ich mich? Und bei meinen Eltern war es halt so, die haben mich sehr gut unterstützt und meine Geschwister auch natürlich. Aber meine Eltern hatten halt Immigrationshintergrund, das heißt, ja, haben es heute noch mit deutscher Sprache, haben sie es nicht so einfach. Und da gab es halt schon mal so Fragen, klassisches Beispiel, ja. Ich wollte deutscher Staatsbürger werden, da hat sich der damalige Klassenlehrer von der Schule für Wirbel mit mir zusammen hingehockt und hat mir die Anträge ausgefüllt, hat zu mir gesagt, Osman, hol da mal die Unterlagen und ich habe dabei sehr viel gelernt, ja. Und ich kann das heute in meinem beruflichen Weg nutzen. Klassisches Beispiel wieder, Immigrant kommt zu mir und sagt, ey, wie ist es denn mit der deutschen Staatsbürgerschaft? Oder wie ist es mit der Hartz-IV-Antrag? Und das sind einfach Dinge, die ich durch dieses Erlernen, da war ich damals, wie alt war ich, 14, 18, durch diese Unterstützung von den Sonderpädagogen einfach gelernt habe und die kann ich heute nutzen. Und das sind so einfach Dinge, die vielleicht für mich individuell sind jetzt, aber die man sich gar nicht vorstellen kann. Oder ganz einfach sich selber realistisch einzuschätzen. Hätte man mich damals, denke ich, in der 7., 12., stimme ich der Kollegin zu, mit als Kind in so eine Regelschule gesteckt, weiß ich gar nicht, wie sich das dann entwickelt hätte. Ob ich heute hier sitzen könnte und so einfach darüber reden könnte, ich werde Sozialarbeiter oder ich mache den Weg des Studiums. Also ich habe eine sehr realistische Einschätzung mit auf den Weg gekommen und natürlich gab es immer wieder Lehrer, die gesagt haben, wow, so gut in Mathe, oder dann sagt, ja, sieht man doch, oder? Also es funktioniert. Also natürlich, es gab die Lehrer, die gesagt haben, wow, ist, wie machst du das? Und die Lehrer, die das dann super ergänzt haben, der kann es einfach. Und es ist auch immer schön, wenn dann die Lehrer auch selber mitkriegen, ja, da haben wir mit beigetragen und der Junge ist jetzt so weit gekommen und da freuen sich die Lehrer mit und ich mit ihnen. Also es ist super. Und da denke ich, Sonderschule, Abschaffung, bin ich, sage ich, nein, definitiv nein.
Also das ist so ein Ergebnis oder eine aus Ihrer persönlichen Biografie heraus, dass ja, diese genau. spezielle Förderung Ihnen geholfen hat, ja. da zu sein, wo Sie heute stehen.
Ja, auf jeden Fall.
Herr Kühner, wie ist das bei Ihnen? Also haben
gerade umgekehrt.
Gerade umgekehrt, interessant. Schön. Was ist für Sie die richtige Schule?
Sonderschule, Neck. Ganz hart.
Warum?
Ich habe meine Grundschulzeit gehasst, total.
Das war jetzt eine Sonderschule auch?
Das war eine Sonderschule, ja.
Warum?
Erstens, ich wohne in Meckerau, das ist im Süden der Stadt, und das ist da, wo die Schule war, im Käfertal, das heißt im Norden. Das heißt, man musste eine Stunde mit dem Bus fahren, musste um 7 aufstehen, man hat um 9 angefangen, war um 5 zu Hause. Perfekt.
Ne? Okay, da würde ich jetzt mal sagen, das geht meiner Tochter genauso, aber das ist noch kein Grund, die Schule zu hassen.
Ja, aber es gab dann noch andere, die Lehrer haben meine Fähigkeiten nicht erkannt und ich habe auch in den ganzen Pausen, die wir da hatten, da habe ich mich nicht mit den Leuten unterhalten. Da bin ich da gesessen, habe von, was weiß ich, Herbert Grönemeyer oder so geträumt von meiner Zukunft als Musiker, ja.
Aber dann muss man fragen, lag das jetzt speziell so an Ihnen? Waren Sie so ein bisschen so der Paradiesvogel? Weil
Nein, ich war nicht der Paradiesvogel, ich war einer von 7 Gleichen sozusagen.
Aha.
Oder fast Gleichen. Ne?
Ja. Aber weil Sie sagten, Sie haben so von Grönemeyer im Kopf geträumt und so, deswegen haben Sie vielleicht von vornherein sich so ein bisschen dazu nicht zugehörig gefühlt, oder? Oder haben die anderen auch von Grönemeyer geträumt?
Nein, die haben, ich weiß nicht, von was die geträumt haben. Ich kannte die ja fast nicht. Also.
Ach so.
Aber in Moldau, da Na gut, da waren die Leute, da waren die Lehrer, die coolen Typen und die haben mich geschätzt, die haben gesagt, ja, der Typ, der kann was und aus dem wird was und ich sag ganz ehrlich, wenn ich nicht auf dem Musikgymnasium gewesen wäre, hätte ich die Aufnahmeprüfung nicht geschafft in Stuttgart oder sonst wo.
Also Sie haben einfach Glück gehabt, dass Sie da auch die richtige Schule für sich gefunden haben.
Glück ist auch dabei, klar.
Natürlich auch das Talent, Sie können halt Musik, ja, aber jetzt nochmal, trotzdem ist es sehr interessant, dass Sie sagen, Sie haben auf dieser Sonderschule nicht die Förderung erhalten, aber umgekehrt auf der Regelschule ja.
Ja, das ist ja gerade das Ding.
Ja, genau, also es läuft genau umgekehrt rum. Ja, dann möchte ich nochmal Herrn Meyer fragen, also wie ist das bei Ihnen, wenn Sie so diese Debatte mitverfolgen, Inklusion oder Sonderschule, wie geht es Ihnen dabei?
Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich finde die Inklusion eigentlich voll gut. Ja? Aber was die Frau Kommunalrat gesagt hat, das ist schon richtig. Also die Inklusion ist schon gut, aber das Problem ist einfach, dass das auch umsetzbar sein muss. Ja? Es muss alles so sein, dass alles ebenartig wäre und alles. Die Schulen, alle müssten alle umgebaut sein. Ja, es müsste bestimmte Behindertenklos auf allen Schulen geben. Und das ist einfach das Problem. Inklusion ist ein gutes Wort, aber die Umsetzung, da sind wir weit weg. Weil ich denke, mir bringt es nichts, auf eine ganz normale Schule zu gehen, ohne Sonderschulpädagogen. Dann würde ich ganz alt aussehen, ich würde ausgelacht werden, weil ich ganz einfach zu langsam bin für die Ansprüche, die ein ganz normales Studium und Beruf einfach mit sich bringt.
Also wenn ich das so richtig raushöre, auch so ein bisschen so die Angst, wenn es nicht mehr die spezielle Förderung gibt, dann noch mehr durch das Raster zu fallen, runterzufallen.
Ich denke einfach, dass man Förderung und normale Schule durchaus parallel laufen lassen kann. Aber dann muss man eben zum Beispiel eine Schule machen, wo man behinderte Leute in einer derselben Klasse den Förderunterricht macht oder den normalen Unterricht macht, aber eben auch in einem Gebäude, wo jetzt zum Beispiel ganz normale Lehrer und Kinder oder Jugendliche geschult werden. Und ich bin eben, was das Problem bei uns in Deutschland, wir kennen, wo ist die körperliche Schule in Feimen hingebaut? Das ist im Ackerfeld, nicht in der Stadt. Also ja. Man sieht eigentlich die Behinderten, wenn die nicht rausgehen können selber, sieht man die Behinderten.
Also Sie sagen, man muss mal sich auf den Weg machen, indem man sozusagen gemeinsame Schulen macht, wo man nicht gemeinsam lernt, ja, aber zusammenkommt zum Beispiel erstmal. Ja. Nicht auf den Acker,
aber
man
eben zusammen. Das ist auch ein Problem. Ja? Was ich auch sehe, es wird zwar immer weniger, aber es gibt es noch, dass es Eltern gibt, die es nicht wollen, dass ihre Kinder mit behinderten Kindern in eine Klasse gehen. Die Berührungsängste haben. Also ich habe das mal erlebt, ich bin von der Tagesförderstätte Richtung Schule gefahren und da ist dann ein Gemeindehaus, ein Gemeindezentrum und da war dann ein kleines Mädchen, das weiß nicht, vielleicht in die Kindergartenalter, Anfang Schule und das hat mich gefragt, du, warum hast du die Hand so krumm? Und dann habe ich dem Kind auf einer kindlichen Sprache, also erklären wollen, warum meine Hand so ist, wie sie ist. Dann kam die Mama und hat gesagt, geh nur weg, das spricht man nicht. Und dann habe ich gesagt, warum hat sie das gemacht? Und ich habe auch eine alte Oma erlebt. Ich habe mir einen Computer gekauft, bin zurückgefahren und da hat eine Frau kurz vor meinem Wohnhaus für den Enkel auch Vorsicht anstecken.
Das sind schon.
Also mir ist wirklich der Atem stehen geblieben und ich habe gedacht, hallo?
Also da kann man sehen, der Alltag ist noch ganz anders als die Vision, die wir hier diskutieren, ja, von der Inklusion.
Entschuldigung, dass ich das auch nicht so sage, wir können das auch gerne anders sehen, aber ich glaube einfach, dass in Deutschland, ja, diese ganze Kriegsvergangenheit, das wird zwar besser und man macht viel für behinderte Menschen, aber das Innen, dass wir alle gleich sind, integriert sind oder inkludiert sind, das dauert mindestens noch 20, 30 Jahre, wenn überhaupt,
das ist sicherlich auch. Wir sind ja auch hier noch am Anfang. Wir wollen erstmal die ersten Schritte formulieren.
Ja, aber ich erlebe, das ist so. Wenn ich jetzt nach Schweden fahre, nach Holland fahre, dann ist es einfach so, die ziehen einfach weiter in den Behindertenarbeit. Ich kann es mal erklären.
Herr Mayer, darf ich mal unterbrechen? Entschuldigung, wir wollen ja noch weiterkommen. Wir wollen jetzt gerade nicht über Schweden und so reden, aber sondern hier bleiben. Deswegen, Entschuldigung, wenn ich Sie jetzt einfach mal so ein bisschen unterbreche, weil ich würde ganz gerne noch mal wissen, was Sie eben gesagt haben. Es ist ganz wichtig, dass Eltern nicht behinderter Kinder natürlich das Problem haben oder die Ängste haben, ihre Kinder könnten hinten runterfallen. Jetzt möchte ich mal hier die Anwesenden fragen, wie ist das zum Beispiel Ihnen bei Ladowski? Also wenn wir jetzt da diskutieren über behinderte und nicht behinderte Kinder lernen zusammen, ist das für Sie eine Debatte, die ist irgendwo ganz weit weg oder hurra, da bewegt sich ja endlich was oder nee, das will ich jetzt aber gar nicht, weil ich meine, die Kinder heute, die Schülerinnen und Schüler sind unheimlich unter Druck, dieses G8-Gymnasium hat sich nochmal zugespitzt, die haben eigentlich alle schon ihre eigenen Probleme.
Die sind ja nicht G8. Mhm.
Ja, die sind noch nicht G8, aber sie jetzt auch leider noch nicht, aber egal.
Nee, besser.
Oder besser, egal, also auf jeden Fall, es gibt einen ziemlichen Leistungsdruck und Konkurrenzkampf, also ist das dann
Also ich muss sagen, ich bin jetzt, also ich merke das nicht, dass es diese Gesprächsthemen kommen irgendwie nicht auf. Also ich finde sie jetzt selber persönlich, ich finde es sehr gut. Ich habe sowas noch nicht gemacht und also ich habe nicht viele Möglichkeiten gesehen, in so Gespräche zu kommen oder, aber ich finde es sehr gut.
Wie wäre das denn jetzt, die Schule sagen würde, wir öffnen uns jetzt, wir nehmen behinderte Schüler auf und versuchen jetzt mal ein gemeinsames Klassenmodell. Wäre das nicht Ausmaß, dass sie sagen, oh je, ich weiß gar nicht, wie ich das finden soll?
Es ist natürlich schwierig, aber es ist halt auch immer, es kommt auch immer auf den Einzelnen an. Es ist halt sehr individuell, wie auch Leute damit umgehen oder wie die erzogen wurden, dass sie damit umgehen. Weil es ist halt leider, ein Mensch lebt ja aus seinen Erfahrungen, die er miterlebt, vor allem in der Kindheit. Und es ist schwierig, aber ich würde es gut finden, wenn es so also geben würde. Aber man muss halt ein gutes Modell finden, weil man kann nicht einfach sagen, wir schmeißen jetzt die Leute zusammen. Weil es wird halt schwierig, vor allem wenn es um Bildung geht.
Ich frage Sie nochmal, Frau Laskes, Herr Eber, welche Erfahrungen haben Sie denn da? Also ich meine, für die Eltern zum Beispiel, oder haben Sie selber auch Ängste vielleicht? Oder ist gar nicht?
Also Ängste nicht. Ich finde halt, man muss eine Unterscheidung machen von der Behinderungsart her. Ich meine, man kann nicht sagen, man schickt jetzt sehr stark geistig behinderten Schüler aufs Gymnasium. Weil es bringt ja für uns, also für jeden ist es, also wenn jemand für die Hauptschule als nicht behinderter Schüler gedacht ist und er geht aufs Gymnasium, dann sitzt man da drin und versteht nur Bahnhof, das führt einen ja auch nicht weiter. Deswegen finde ich, sollte man da einfach, deswegen finde ich auch, die Sonderschulen sollten nicht abgeschafft werden, weil es für jeden nach der Leistung die optimale Lösung geben soll.
Wie ist das bei Ihnen, Herr Hilfmann? Also wäre das für Sie okay?
Ja, wird es vielleicht so wie so eine Übungsphase, am Anfang vom Schuljahr, eine Übungsphase, die vielleicht, sagen wir mal, 4 Wochen dauern würde und dann werden halt Tests gemacht und dann wird man sehen, ob die Schüler wirklich mitkommen und wenn sie mitkommen, würde ich sagen, ja klar, bleibst du auf der Schule. Mhm. Aber wenn nicht, dann bringt es denen, denke ich mal, nichts.
Also das muss schon, das haben wir auch gehört, es muss eigentlich schon eine passende auch Unterstützung geben, also alle in eine Klasse, das ist natürlich sinnlos, das ist schon richtig, da sind wir uns ja auch alle einig, aber trotzdem kann ja mal sich auf den Weg machen, dieses Modell denken, aber es ist ja die Frage, welche Wünsche, welche Erwartungen hat man, also Herr Wünsch, ich möchte Sie nochmal fragen, wie war das bei Ihnen, also Sie haben gesagt, Sie hatten den Wunsch, Elektrotechniker zu werden, haben Sie eigentlich so das Gefühl gehabt, Sie konnten auch Ihre Schullaufbahn selbst mitbestimmen, oder haben Ihre Eltern das hauptsächlich gestaltet? Wie war das bei Ihnen?
Ich bin eigentlich auf die Schule gegangen und habe gesagt, für mich, das ist es. Also, wenn ich klein war, ich wollte dort bleiben, weil ich gehe auch sehr gerne zur Schule. Und ich könnte mir eigentlich auf einer anderen Schule gegangen zu sein, gar nicht vorstellen, weil da hat man halt die Unterstützung bekommen, auf dieser Behindertenschule.
Aber so, das war Ihr Wunsch auch, das so zu machen. Mhm. Und Ihre Eltern haben aber jetzt nicht mal gesagt, okay, jetzt versuchen wir doch mal einen anderen Weg oder so. Die waren auch damit einverstanden.
Die waren damit einverstanden, weil meine Eltern, muss man ganz ehrlich sagen, ich mit meinen Eltern so, wie soll man das beschreiben, ihnen sage, was mir gefällt oder nicht gefällt und wir da auch ganz viel diskutiert haben. als es soweit war, dass ich da so mitentscheiden konnte, wie das für mich dann ist. Und dann haben meine Eltern gesagt, also so wie ich das gesehen habe, weil es mir da sehr gut gefallen hat und es auch funktioniert hat, dass ich dann da bleiben soll. Und sie halt alles so gemacht haben, wie ich so wollte.
Gibt es denn hier jemanden jetzt in der Gruppe, der sagt, oh, bei mir war das ganz anders, ich hatte ganz bestimmte Vorstellungen, meine Eltern wollten aber was anderes für mich? War das immer alles identisch?
Eigentlich ja.
Herr Cassé, wie war es bei Ihnen?
Ich habe mich immer durchgesetzt, also...
Ja!
Und wir haben ja auch viele Eltern sitzen, ja, also...
Genau.
Deswegen...
Das ist jetzt die Chance.
Ja, ja. Die Chance. Dann nutze ich mal die Chance, ja. Nee, Eltern sind echt super, weil die Eltern machen sich Sorgen um ihr Kind, sie wollen ihr Kind immer in der Nähe haben und bloß nicht, dass mein Kind verletzt wird und etc. Das stimmt alles, sonst wären sie ja keine Eltern, ne? Bei meinem Vater hatte ich eine kleine Diskussion mal. Mein Vater hat gemeint, wo es dann in den Übergang ging von der mittleren Reife in die Vorberufsschulreife, ich wollte ja unbedingt Sozialarbeiter werden, dann hat er gemeint, geh doch auf ein Gymnasium, wo sozialwissenschaftlich gefördert wird. Also, nee, Papa, das mache ich nicht. Ich will nach München, ich will dahin und etc. Und dann hat meine Mutter gesagt, ja, da bist du ja so weit weg. Also, nee, da bin ich zwar weit weg, aber ich bin am Wochenende und so weiter. Und außerdem bin ich schon mit 18 aus dem Haus ausgezogen, ja. Und da war es schon, sag ich mal, weil die Eltern sich Sorgen machen, da war es eine Diskussion. Aber die hätten jetzt niemals gesagt, du gehst jetzt nicht nach München, um Gottes Willen. Mhm. Ja, also die Eltern machen sich aber Sorgen, weil ich bin ihr Kind und das machen sie heute noch. Also ist ja okay, das finde ich super, dass die Eltern Sorgen machen. Und sich Eltern darum kümmern, wie es ihren Kindern geht. Und von dem her würde ich jetzt nicht sagen, dass meine Eltern irgendwie dagegen waren. Oder?
Also es gab jetzt jemanden von Ihnen auch, der sich da bevormundet oder übergangen gefühlt hat?
Also von der Schule her auf keinen Fall, da war der Konsens, Moll ist klar und fertig.
Ja, das ist klar. Sie sind so begeistert, das merken
wir. Ja, und, aber ich bin nicht bezahlt fürs Moll, um Werbung zu machen. Also nicht, dass Sie das denken. Es gab jetzt eine Diskussion, wo ich jetzt studiere und wo nicht. Da haben meine Eltern ziemlich eine Meinung, die von Propaganda getrieben ist, sage ich mal.
Das müssen Sie uns erklären, ja.
Das wissen Sie jetzt wahrscheinlich nicht, oder vielleicht doch.
Nee, ich weiß nicht.
Es gibt einen Mann an die Pop-Akademie.
Ja.
Wenn Sie mal wissen, wie das funktioniert, das kann ich Ihnen jetzt nicht erklären, weil es zu lange dauert. Würden Sie da anders...
Aber erklären, also ja. Sie wollen auf die Pop-Akademie oder Ihre Eltern wollen...
Meine Eltern hätten es gewollt, aber ich habe gesagt, Jungs, so nicht.
Okay.
Jetzt verstehen Sie zwar heute noch nicht, warum ich da so dagegen überstehe, aber... Ja.
Aber es scheint mir ein relativ normaler Konflikt zu sein, jetzt...
Ja, normal.
Dass vielleicht Eltern so sich vorstellen können, dass da eine Ausbildung vielleicht nochmal umfassender oder anders oder ihnen mehr entgegenkommt. Also das ist ja eine Diskussion, die kennen ja andere auch eigentlich.
Ach so, Entschuldigung.
So, ja. So gesehen, naja. Aber sonst
eigentlich nicht.
Okay, also ich würde ganz gerne nochmal wissen, wir sprechen ja über die Schule der Zukunft. Ich finde auch immer so, ist man da, fängt man nicht an, so das Herz von hinten aufzuzäumen. Frau Waske, ich muss Sie nochmal fragen. Also Sie haben gesagt, Sie haben durchaus Berührung auch mit Menschen mit Behinderung. Aber wie viel unternehmen Sie eigentlich so tatsächlich so zusammen?
Naja, also wir treffen uns also mit der ganzen Familie jeden Sonntag. Also schon regelmäßig.
Das ist aber in der Familie.
Ja.
Aber haben Sie jetzt zum Beispiel Freunde mit Handicaps, mit denen Sie, was weiß ich, ins Kino gehen oder... Ich weiß, in der Freizeit was unternehmen.
Dadurch, dass ich jetzt in der Freizeit oder auch in der Schule niemanden mit Behinderung habe, nicht. Hm. Aber ich hätte kein Problem damit.
Also wie ist das bei Ihnen? Unternehmen Sie was zusammen, wenn Sie frei haben?
Also, muss ich ehrlich sagen, also letzte Zeit haben wir ein bisschen weniger. Also eigentlich nicht viel.
Ja, wir proben halt.
Aber wir haben,
also
die Musik verbindet uns. Sagen wir es mal so, weil ich bin
auch,
wir haben zwischendurch sozusagen eine Band gehabt und da haben wir halt zusammen auch geprobt.
Also das wäre ja eigentlich mal so ein Schritt in der Freizeit anzufangen. Herr Eberlein, haben Sie da Berührungspunkte?
Ja, also jetzt in letzter Zeit nicht mehr, weil er arbeitet jetzt. Aber früher, wir waren sind zusammen Fußballverein und ja, wir waren fast jeden Tag bei mir und haben eigentlich alles zusammen gemacht.
Mhm. Aber das ist jetzt nicht mehr so, das ist einfach auseinandergegangen.
Ja, man sieht es halt auf der Straße und ab und zu kommt er schon noch vorbei, aber er arbeitet jetzt halt viel und kaum Zeit.
Aber das wäre ja im Prinzip so ein Punkt, wo man sagen würde, da könnte man mal anfangen. Also Schule ist ein wichtiges Feld, aber dass man auch Freizeit zusammen gestaltet. Haben Sie da Erfahrungen, Herr Meier? Also gibt es da irgendwie so Angebote?
Ja, Angebote überwiegend habe ich auch. Da gibt es unterschiedliche wie ist also Arbeitsinteressensgemeinschaft, sage ich jetzt mal, gibt es einmal von Jugendlichen ab 18 und dann gibt es von 16 bis 27 ein WG, wo wir halt einen Theaterraum besuchen oder.
Also es gibt diese Angebote?
Ja, aber ich muss sagen, also ich selber, ich meistens, dass ich viel privat auch organisiere mit Freunden, die eben über den Zivildienst kennengelernt habe oder ja, meine Freizeit so gut wie möglich selber gestalten.
Sind das jetzt Freunde auch, die eine Behinderung haben? Nein. Also ganz okay. Also es ist jetzt auch nicht so, dass sie sich da sozusagen zurückziehen, sondern sind da mitten im Leben auch drin. Mhm. Ja. Und jetzt nochmal fragen, Sonderschule oder Inklusion? Also bei der Sonderschule, wir haben ja einige Vertreter, Verfechter der Sonderschule, aber auch einen entschiedenen Gegner. Ja. Dann möchte ich nochmal genau nachfragen. Also welche Erwartungen haben Sie denn eigentlich an so eine Sonderschule? Also was sind Ihre Wünsche? Also kann das nicht auch eine Regelschule leisten? Das ist ja nochmal die Frage. Also Herr Kassi, vielleicht können Sie da nochmal was zu sagen. Ist es jetzt wirklich so, dass man individuell an die Hand genommen wird und geht das gar nicht in der Regelschule?
Aus meiner Lebensbiografie nicht, würde ich sagen. Also was ich mir an der Sonderschule wünschen würde, ist halt, wie gesagt, ich habe sehr positive Erfahrungen gemacht, aber es gab auch Lehrer, die heute mit den Ohren schnackeln würden. Vielleicht sagen würden, ja, in Mathe zum Beispiel, ja, war immer die so eine Sache, ja, wie ist Mathe so? Das waren wirklich vereinzelte Lehrer. Umso mehr gab es dann wieder Lehrer, wirklich viele, die gesagt haben, nee, der kann das. Mathe ist jetzt nicht so ein Fach, wo man nicht lebensunfähig ist, schon ein Stück weit lebensunfähig, ich kann einkaufen gehen und so weiter, es geht alles. Ich rede hier von höherer Mathematik, Funktionsgleichungen und so. Die braucht, also meine Mathelehrerin hat immer gesagt, das ist lebenspraktisch, aber ich brauche die heute immer noch nicht. Ich. Und dann war so eine Situation, ich musste es halt immer so an Beispielen erstmal. Der Chemielehrer, der hat immer gesagt, nicht böse gemeint, aber ich sage immer realistisch, du erkennst einfache Reaktionsgleichungen nicht. Und die Mathelehrerin hat immer gestaunt, das war jetzt in der mittleren Reife, das ist mein bester Mathe-Schüler in der mittleren Reife, im Abi sah es mir anders aus, aber. Also da sind so Unterschiede, da sieht man auch die unterschiedlichen Wahrnehmungen von den Lehrern und das will ich halt damit sagen. Gut, dass es so unterschiedliche Wahrnehmungen gibt und das würde ich halt einfach ans Herz legen, dass man sagt, so ja, jetzt nur weil der halt dieses Wahrnehmungsproblem hat oder Räumlichkeitsschwierigkeiten in Geometrie hat, dass man sagt, ja, der kann kein Mathe oder so. Oder?
Ich möchte mal fragen, vielleicht andersrum. Die Sonderschule, haben Sie ja erzählt aus Ihrer eigenen Erfahrung, hat sie gefördert und unterstützt und so, aber auf der anderen Seite fördert sie ja auch hier aus, weil sie ja eben, wie was eben auch in dem Vortrag gehört hat, weil sie sich ja speziell auch auf, ich sage jetzt mal, die Defizite konzentriert.
Sagen Sie jetzt, stimmt, ja. Also, das sage ich nicht. Ich sage nicht, stimmt nicht. Also, ich sage nicht, stimmt. So muss ich sagen. Weil sie konzentriert sich auf die Defizite, die man verbessern kann. Sagen wir so. Ich würde es so ausdrücken, aus mir wird zum Beispiel nie ein Architekt, ja. Zum Beispiel so. Aber aus mir wird ein Sozialarbeiter. Und das wurde gefördert. Dieser Wunsch, dieses Ziel wurde gefördert einfach. Verstehen Sie, was ich meine?
Ja, ich glaube schon, ja.
Problem auch, hoffe ich. Ja. Weil aus mir wird zum Beispiel nie ein Schornsteinfeger. Das ist klar. Um das mal plastisch zu machen. Aber aus mir wird ein Sozialarbeiter und das wurde gefördert. Aus Ihnen wird ein Musiker?
Das hoffentlich, ja.
Ja, das wird gefördert.
Genau. Aber das Schöne ist ja bei Herrn Kühnau, dass Sie auf einer Schule sind, die eben ihre Talente entdeckt haben und die nicht sozusagen nach Defiziten gesucht hat, ja?
Nein, also genau. Ich habe zwar auch in Mathe meine Probleme, ich glaube, Maurice kann das sagen, der ist ein Meister, ich bin dann, ich sag mal so, er gehört zur Aristokratenklasse, ich gehöre zur Arbeiterklasse in Mathematik sozusagen, Scherz hat. Ja. Aber sonst, also die haben nicht nach meinen Defiziten gesucht, die haben mich sehr gerne gehabt, glaube ich.
Die haben sie wahrscheinlich immer noch.
Ja, die große Mehrheit der Lehrer, ja.
Herr Bünsch, jetzt möchte ich Sie nochmal fragen, was ist Ihre Vision von Schule, also für die Zukunft? Also gibt es tatsächlich nur das eine oder das andere, oder kann man sich nicht doch noch was
machen? Also, wenn es was anderes geben sollte, dann dürfte es nur noch Regelschulen geben, und zwar für alle.
Jetzt sag mir nochmal warum. Wie soll diese Schule aussehen?
Weil zuerst muss man nämlich mal schaffen, bei den Leuten im Kopf Behinderung als Vorurteil wegzukriegen. Und das muss passieren bei den alten Leuten, die nachher die Kinder erziehen. Weil wenn die den Kindern von Anfang an sagen, so wie ich hier gehört habe, dann prägt man es. Oder sonst. Weil eigentlich müssen die Kinder vom Kindergartenalter oder schon im Krabbelalter an zusammen lernen, weil Behinderung erklärt sich nicht, Behinderung muss man erleben, weil man sieht bei vielen gar nicht, dass sie behindert sind. Oder mir hat auch mal jemand gesagt, behindert ist man nicht, behindert wird man. Weil zum Beispiel eine Oma, die keine Treppen mehr steigen kann, die würde jetzt nicht von sich aus sagen, warum kann ich keine Treppen mehr steigen, ich bin jetzt behindert.
Also diese Aussortierung führt in Sonderschulen sozusagen, ich sag's jetzt mal sehr krass, führt dazu, dass man eben auch das andere Teil der Gesellschaft gar nicht lernen kann und verstehen kann, worum es geht. Auch, genau. Ja? Also, aber was?
Ja, aber ich, gerade auf die Sonderschulen gehen eben ja auch nicht behinderte Schüler. Aber was macht man jetzt, wenn man die Sonderschulen abschafft und jemand hat Probleme in einer normalen Regelschule? Wenn die weg ist, dann, was ist dann?
Also ich denke mal, klar ist, dass man jetzt nicht heute sagt, wir machen jetzt morgen alle Schulen zu, Sonderschulen zu und das geht ja gar nicht. Also wir haben ja auch eben gehört, es braucht eine lange Vorbereitung, auch natürlich was die baulichen Voraussetzungen angeht und so weiter. Man braucht Sonderpädagogen, weil da muss ich, aber die Frage ist ja, und ich glaube, das ist vielleicht auch die Chance, wenn man sagt, wir wollen also mittelfristig gesehen auf Sonderschulen verzichten, ob dann nicht das passiert, was Herr Bönisch gerade gesagt hat, nicht, dass das Denken sich verändert. Also das Denken bei der größten Teil der Gesellschaft, eben nicht Menschen auszusortieren, sondern zu sagen, gehören einfach mit dazu.
Ja, aber
das Etikett wegfällt.
Ja, schon. Nur gerade wenn auch welche auf diese Sonderschule möchten, dann sollten wir doch denen nicht die Chance nehmen, darauf zu gehen. Weil es gibt ja hier zum Beispiel, er fand es sehr gut. Also warum sollte man es hier abschaffen, wenn es immer noch Menschen gibt, die dahin gehen möchten und diese benötigen und diese fördern?
Man könnte sagen, man kann es abschaffen, um dieses Denken, diese Zweiteilung der Gesellschaft, um das zu ändern, ja, diese Schere im Kopf.
Deswegen sollte das auch jeder für sich so entscheiden können. Und wenn es die Möglichkeit nicht mehr gibt, dann gibt es auch nicht mehr die Entscheidungsmöglichkeit.
Aha. Okay.
Abschaffung nur, wenn die Regelschulen soweit sind, sag ich jetzt mal, ich nehme mich da als Beispiel, Menschen, die jetzt so eine Biografie haben wie ich, so weit zu fördern, dass sie heute hier stehen können und sagen können, ich studiere in der Regel etwa soziale Arbeit. Das wäre für mich so der Wunsch. Wenn Sonderschulen abgeschafft werden, dann in der Form. Dazu gehört auch, dass, sag ich mal, junge Kinder oder Jugendliche, die in der Selbstständigkeit nicht so weit sind, auch in der Regelschulen in ihrer Selbstständigkeit gefördert werden in Form, ich gehe allein in die Stadt, ich gehe allein mit der U-Bahn, bin ich unterwegs, ich weiß, wo ich mir Hilfe holen kann, ich weiß, dass ich mir Hilfe holen kann und ich kann auch Hilfe annehmen. Das sind halt die wichtigsten Kompetenzen, wichtigsten Dinge, Faktoren, die einfach berücksichtigt werden sollen. Und wenn es eine Regelschule leisten kann, dann ziehe ich echt Mut davor und sage, okay, dann sollen sie es machen, dann bin ich für die Abschaffung von Sonderschulen.
Was müsste denn gegeben sein, damit man das leisten kann? Also wo ist gemeinsames Lernen möglich oder wie kann das aussehen?
Ich bin da kein Fachmann, ich sage, ich brauche Sonderschulen.
Okay. Haben Sie sich mal gefragt, wie das jetzt aussehen könnte?
Wie war es aussehen kann?
Gemeinsames Lernen von behinderten und nicht behinderten Kindern und Jugendlichen?
Ich hatte ihn zum Glück. Ja. Und dieses Etikett muss weg. Wir hatten das lang genug.
Also ich denke, was wichtig wäre, ist, glaube ich, einfach der Kontakt, und den hart oder vielleicht auch früh genug hat. Weil eben, wie schon gesagt wurde, vor allem bei Kleinkindern, die Erfahrung macht es aus. Wenn man das schon früh macht, dann wird es sozusagen zur Normalität und nicht zu dem Nicht-Normalen. Und dann kann man damit besser umgehen und vielleicht, es ist sehr schwer, ein gutes Modell zu finden. Also ich würde auch nicht sagen, dass man jetzt die Sonderschulen abschaffen sollte, und ich glaube, man kann das auch nicht so auf einmal, das geht nicht. Aber man könnte irgend so ein Zwischending machen, und die Idee fand ich eigentlich ganz gut mit dem, dass in den Regelschulen, und dass die Gebäude irgendwie nah aneinander sind oder dass die vielleicht das Lernen getrennt ist vielleicht, weil die ja manche nicht so gut mitkommen. Aber dass sie dann in den Pausen oder in der Freizeit sich dann treffen können und integriert zusammen sein können. Wenn es früh genug losgeht, dann gibt es, glaube ich, auch später keine Probleme. Und es ist halt auch wichtig, dass auch in den Köpfen von den Eltern, dass es halt da nicht diese Fehler gibt.
Herr Kassin?
Was ich halt wichtig finde für so eine, genau, natürlich der Respekt, die Wertschätzung auf jeden Fall und natürlich diese individuelle Förderung. Und da, die muss einfach auch in diesen Regelschulen geleistet sein, und da muss auch wirklich eben körperbehinderten Schüler die Zeit, das ist ein wichtiger Faktor, denke ich, Zeit, gegeben werden, um sich zu entwickeln. Ja. Und ich meine, weil wir das Thema Mobbing angesprochen haben in den Grundschulzeiten. Erstens, denke ich, findet Mobbing auch bei unter Nichtbehinderten statt. Das muss man sich erstmal auch klar machen. Das hat mit Behinderung oder Nichtbehinderung, das gibt es überall. Und da müssen die Lehrer halt genauer hinschauen, dass dieses Kind, die eine Behinderung hat, nicht untergeht, dass der individuell gefördert wird und da wirklich auch sensibel hingeschaut wird. Und dann halt jetzt halt die Frage, wie viel körperbehinderte Schüler tue ich in so eine Klasse mit Nichtbehinderten, sodass der Einzelne nicht untergeht. Und das sind einfach Faktoren, die müssen von Experten, sag ich mal, evaluiert, bewertet werden, ausbalanciert werden und je nachdem dann entschieden werden.
Danke. Also Sie beide, Herr Überland, Frau Vasquez, wie stellen Sie sich das die Schule dazu?
Ja, dass es schon so weitergeht wie jetzt, also schon besser wird mit der Integration, aber dass halt einfach unterschieden wird und auch vor allen Dingen auf die Meinung und die Wünsche von dem Kind eingegangen.
Ja. Bei Ihnen, Herr Überland? Schließen Sie sich dem an.
Ja.
Gut, Herr Böhlisch, Sie haben eben schon sehr deutlich appelliert für eine Schule, die die Menschen nicht diese Etikette verteilt. Ja.
Also so wie die gesagt haben, dieses Behinderten mit einem anderen Schulgebäude zusammen wäre auch eine Variante, dass man das quasi in das Schulgebäude, in dieses Regelschulgebäude mit reinmacht, so wie man dann Gymnasium und weiß was ich so danach kommt, dass es halt alles zusammen ist, dann braucht man quasi die Behindertenschule, wie man sie heute kennt, auch nicht mehr. Aber dann ist wieder das Problem, dass man dann wieder ein Stück weit ausgegrenzt wird von diesem Ausgrenzenden mehr eigentlich weg. Deswegen habe ich vorher gesagt, man braucht dann keine Regelschule mehr, sondern eine Behindertenschule nur noch, dass die normalen Leute auch nicht auf die Behindertenschule gehen und wenn sie das Bedürfnis haben, sich selber noch zu fördern, also weil ich weiß von vielen Leuten, die Normalschüler sind, dass die auch manchmal Schwierigkeiten haben,
ja,
das dann auch in Anspruch nehmen können.
Herr Mayer, Sie haben das letzte Wort, Inklusion, eine Utopie oder für Sie doch etwas, mit dem Sie sich anfreunden
also
können?
Ich denke erstmal, ist alles gut, aber Kinder, das fängt schon beim Kindergarten an, weil Kindergarten, Schule, nebenwürdige Ausbildung und vor allem diese ganzen Gebäude, gerade auf Kindergarten, Schule, Tagesort oder was auch immer ist, Ort zu bauen, wo man wirklich auch gesehen wird und wo die behindert wurde, ist einfach ganz normal ist für ein behindertes Kind, dass der aufwächst mit einem ganz normalen Nichtbehinderten in Anführungszeichen. Ich denke, aber das muss machbar sein. Das ist es dann wieder das Problem, sage ich jetzt nochmal, Entschuldigung, dass ich das wieder so ausruhe, dass man eben auch gucken muss, was umsetzbar ist, finanziell auch mal. Als nichts davon, die Sonderschulen abzuschaffen und ein Kind, das eine starke Lernbehinderung, körperliche, geistige Behinderung, wie auch immer hat, in eine normale Klasse zu stecken.
Also klares Plädoyer für eine realistische Sichtweise. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Ich danke an die Runde.